Ja, wie wir bereits in den Liedern gehört haben, sind wir Söhne und Töchter Gottes. Und das Thema heute ist frei werden vom weisen Geist und als Söhne Gottes leben. Der Mensch ist, was er denkt. Die meisten kennen wahrscheinlich diesen Spruch, haben ihn schon gehört. Jeder Gedanke ist so wie ein Same, aus dem eine Pflanze herauswächst, und alle unsere Handlungen, sei dies bewusst oder unbewusste Handlungen, deren Ursprung ist die Saat von unseren Gedanken. Die meisten von euch wissen, dass wir ein paar Wochen in Uganda waren. Die Kultur in Uganda ist doch recht unterschiedlich zu unserer Kultur hier. Und trotzdem, der Mensch an und für sich in seinem Innersten funktioniert doch recht ähnlich. Jeder Mensch, ob er hier wohnt oder in Uganda, steht nämlich in der Gefahr, dass wir geprägt werden von unserem Fokus, dass wir auf das schauen, was wir vor Augen haben und nicht auf Gott. Auf die Umstände betrachten. Und gerade in Uganda ist ja ein Land, das lange Zeit wirklich von Armut geprägt war. Dort ist ein Bettlerdenken in den Menschen oft drin. Sie sind arm und sie haben keine Lehrstellen, sie haben keine Arbeitsstellen. Und ja, es stimmt. Aber dieses Land hat auch ein wahnsinniges Potenzial. Es ist ein fruchtbares Land und es hat viele Menschen, die an Jesus Christus glauben. Es hat Menschen, die beten, die gottesfürchtig sind. Und Gott hat angefangen, in diesem Land einen Wandel zu wirken. Ich lese einen Vers aus dem Römerbrief. Richtet euch nicht länger nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Dauerhafte Veränderung geschieht nur dort, wo wir unsere Gedanken verändern, wo wir uns lassen in unserem Innersten. Bei Vision for Africa, dort wo wir waren, wird in die nächste Generation investiert. Es wird in die Kinder investiert, dort werden Waisen aufgenommen, es wird in ihre Schulbildung, in ihre Ausbildung investiert, damit sie eine Zukunft haben können, die wirklich auch verändert und die ganz Uganda verändern kann. Aber es wird nicht nur Schulwissen vermittelt. Und das finde ich, das ist wichtig. Es wird ihnen der Glaube an Jesus Christus vermittelt. Es wird ihnen eine neue Identität gegeben von Jesus Christus, damit sie wirklich einen Unterschied machen können. Wir haben ja von dieser Organisation schon mehr gehört. Wir haben auch zweimal Spenden eingenommen und das möchte ich hier mal einfügen, damit wir auch wissen, was überhaupt eben einkommt, wenn wir so Missionskollekten machen, damit wir wissen auch, wohin das Geld geht. Wir haben ja einmal den Vision Core hier gehabt im Frühling, dann haben wir ja auch im Lebensseminar für Vision für Afrika eingezogen und dort kamen zusammen über 5.200 Franken haben wir gesammelt und ich denke, das ist für unsere kleine Gemeinde schon viel. Und wir können aber auch wissen, dass dieses Geld wirklich gut investiert ist. All das, was wir dort gesehen haben, die machen wirklich einen Unterschied in diesem Land. Es ist eine Arbeit, die auch Gott segnet. Man kann dies wirklich immer wieder sehen. Wir haben ja auch letztes Jahr, als Vision for Africa die Erwachsenen dort waren, haben wir eine Kollekte eingezogen von 1.500 Franken. Dieses war ja dann für die Wasserbrunnen, wo oben im Norden sind. Und gerade in dieser Zeit, als wir dort waren, hat Maria auch ein Zeugnis gegeben, dass der Gouverneur von Uganda hatte veranlasst, dass ein solcher Wasserturm, den wir dort auf dem Bild sehen, dass dieser, und das ist ja wirklich ein tonnenschweres, großes Ding, vom Süden in den Norden, also das sind viele Stunden, wo dieses transportiert wird, mit einem Cameo vom Militär hat Uganda, also der Staat, gratis diesen Wasserturm nach oben gebracht. Und ich denke mir, so etwas kann eben nur Gott machen, dass Gott die weltlichen Behörden gebraucht, um Segen Gottes irgendwo auch dort auszuwirken. Und eben Uganda, auch sie brauchen einen Prozess, wo sie ihr Denken umdenken müssen, nach den Maßstäben Gottes zu leben. Und auch wir sind in diesem Prozess. Keiner von uns kann einfach diesem Prozess eigentlich entgehen. Und es kommt ja, unsere Gedanken werden nicht einfach von heute auf morgen verändert, sondern es ist eben ein Prozess, wo wir drin stehen. Ich möchte etwas über den Mose kurz sagen. Mose kennen ja die meisten von uns. Er war ein junger Mann, der im Hof von Pharao aufgezogen wurde. Er hatte eine gute Schulbildung, er war ein sehr gebildeter Mann, hatte also eigentlich eine gute Stellung und wollte seinem Volk, die Hebräer, helfen, dass sie aus der Sklavenschaft befreit werden. Also dies aus eigener Kraft versuchte, misslang ja dies, er ist ja dann geflüchtet und Gott hat ihn 40 Jahre in seine Schule genommen. Und dann kennen wir auch die Geschichte, wo Gott ihm im brennenden Busch begegnet ist. Und Gott hat ihm gesagt, schmeiß deinen Hirtenstab nieder. Der Hirtenstab, er war ja 40 Jahre Hirte, das war seine Stütze, das war seine menschliche Stütze, seine Stärke. Und Gott hat ihm gesagt, leg deine eigene Stütze nieder. Ich bin jetzt dein Gott. Und Mose hat den Stab hingeschmissen, er wurde zu einer Schlange und Gott sagte ihm, pack diese Schlange beim Schwanz und das ist eigentlich ein Todesurteil. Das weiß jeder Hirte, wenn du die Schlange beim Schwanz packst, beißt sie dich. Und trotzdem hat Mose auf ihn gehört, er ist gehorsam gewesen. Und darum konnte Gott ihn auch gebrauchen. Er hat ja mit diesem Stab sehr viele Zeichen und Wunder gewirkt. Und irgendwie steht Gott immer wieder auch bei uns da und sagt, wirf deinen Stab nieder, auf den du dich stützt. Wirf deine menschlichen Stützen nieder und da lass das Alte los, damit ich etwas Neues in deinem Leben tun kann. Wir kennen auch die Geschichte der Israeliten, die 400 Jahre als Sklaven in Ägypten gewohnt haben. Sie waren von Generation zu Generation von diesem Sklavengeist richtig durchdrungen. Sie kannten kein anderes Leben. Der Pharao war eigentlich ihr Gott. Sie mussten tun, was der Pharao sagte. Und Gott hat sie in kürzester Zeit mächtig aus dieser Sklavenschaft befreit. Aber als sie dann in der Wüste waren, haben sie erlebt, wie Gott ihnen mächtig begegnet ist auf dem Berg. Sie haben erlebt, wie Gott das Rote Meer geteilt hat, wie die Feinde im Meer ersoffen sind. Sie haben erlebt, wie er sie übernatürlich jeden Tag versorgt hat. Sie haben erlebt, wie Wasser aus einem Stein, aus einem Felsen herausgeflossen ist, wie ihre Kleider nicht zerschlissen sind. Und trotzdem waren sie immer wieder am Murren, am Jammern, am sich Beschweren. Sie waren immer noch in diesem Sklavengeist. Ihr ganzer Blick war auf sich selbst gerichtet. Man kann sagen, ihr Ego war ihr Gott und sie ist auf dem Thron gesessen von ihrem Leben. Äußerlich keine Sklaven, aber in ihrem Inneren waren sie immer noch geknechtet. Eine Schlüsselgeschichte dazu ist die Aussendung der Kundschafter. In 4. Mose 13, 1 und 2 lesen wir, wie Gott die Kundschafter ausgesendet hat. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm der Väter, ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Also das Ziel war eigentlich klar. Gott hat ihnen gesagt, ich will euch dieses Land geben. Er hat sie nicht ausgesandt, damit sie erkundschaften können, ob sie dieses Land in Besitz nehmen könnten, sondern er hat sie ausgesandt, um vielleicht eine Strategie zu entwickeln, um ihnen zu zeigen, wie gut das Land ist, damit sie eigentlich auch mutig sind, diesen Weg zu gehen. Und wir kennen die meisten von uns auch die Geschichte, als die Kundschafter zurückkamen, war ihr Berichterstattung in einem gleich. Alle 12 sagten, das ist ein Land, darin Milch und Honig fließt. Sie haben Riesenfrüchte gebracht und jeder war sich einig, es ist ein gutes Land. Nur 10 haben die Bewohner des Landes anders eingeschätzt. Sie haben gesagt, und das lese ich mal in 4. Mose 13, 31 bis 33, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Ankas Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken, und wir waren es auch in ihren Augen. Wie viele Christen würden genau mit diesen Kundschaften übereinstimmen? Vielleicht gerade bei uns im Westen, wo wir so geprägt sind, alles auf unseren Verstand auszurichten. Es ist doch unvernünftig, nur auf das Wort Gottes hin ein solches Risiko einzugehen. Glauben ist ja schon gut. Aber überleg doch mal, man muss doch die Realitäten sehen. Dort sind Riesen. Nur zwei hatten eine andere Perspektive. Sie sahen zwar auch, dass die Bewohner groß sind, aber ihr Fokus war auf ihren großen Gott gerichtet. Und dies möchte ich auch lesen im 4. Mose 14, 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. 2, Josua und Kaleb, die hatten einen anderen Geist. Sie hatten eine andere Beziehung zu ihrem Gott, ihrem Vater. Sie kannten ihn. Und es waren die einzigen, die dann später, dann auch mit der nächsten Generation eben in dieses verheißene Land kamen. Israel musste 40 Jahre in der Wüste leben, weil sie sich zu klein empfunden haben. Weil sie sich selber als Heuschrecken empfunden haben. Sie hatten nicht gelernt, Gott Gott sein zu lassen. Natürlich ging es nicht darum, dass sie aus ihrer eigenen Kraft heraus das Land einnehmen. Aber sie haben ihre Identität nicht gekannt. Sie haben sich selber immer noch als Sklaven gesehen, klein und unbedeutend. Sie haben ihrem Gott nicht vertraut. Und sie mussten mit der Zeit lernen, Gott zu vertrauen, zu erkennen, wer sie sind als auserwähltes Volk Gottes. Und dann konnten sie mit Gottes Hilfe das Land einnehmen, weil sie gelernt haben, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Das machte sie dankbar, das machte sie zuversichtlich und das machte sie kühn, das Land einzunehmen. Diese Geschichte lernt uns und zeigt uns, wie wichtig es ist, welches Bild wir von uns selber haben. Unser Selbstbild entscheidet darüber, ob wir in den Plänen Gottes wandeln oder eben nicht. Gott möchte, dass wir frei werden von unserem Mangeldenken und dass wir unser Denken an seine Maßstäbe anpassen. Ich lese den Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Und ich möchte mit euch so ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir mal an, dieser Satz ist wahr. Nehmen wir mal an, jeder von uns glaubt diesen Satz von ganzem Herzen. Wenn ich glaube, ich habe keinen Mangel, bin ich dann eifersüchtig auf meinen Nächsten? Wenn keiner keinen Mangel hat, dann ist er freigebig, dann ist er großzügig. Dann muss ich nicht warten, bis das Glück mich irgendwann trifft. Dann kann ich heute glücklich sein. Wenn ich keinen Mangel habe, fange ich an, vielleicht mehr mich um andere zu kümmern, anstatt immer nur sich um mich zu drehen. Ich glaube, wenn jeder das von Herzen glaubt, wäre das so ein bisschen Himmel auf Erden. Wir merken, wie unsere Welt und unser Denken von einem Mangeldenken durchdrungen ist. Wir funktionieren durch Mangel, die ganze Welt funktioniert so, die ganze Werbung versucht uns immer noch etwas zu verkaufen, damit wir glücklicher werden. Sie versuchen uns nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern einfach auch zu Gefühle. Wenn du dieses Produkt kaufst, dann fühlst du dich geliebter, schöner, jünger, schneller, schlauer, gesünder oder was auch immer. Und die Wurzel ist immer ein Mangeldenken. Wir laufen durch diese Welt mit der Perspektive, dass uns etwas fehlt. Und das hat nicht nur mit Finanzen zu tun. Du kannst ein Millionär sein und mit diesem Geist der Armut leben. Mit diesem Geschmack des Mangels, weil der Mangel ja nicht nur finanziell ist. Wir haben diesen Mangel an Denken in uns drin, von Finanzen, vielleicht Beziehungen, aber gerade, und das ist etwas in unserer Zeit hier, die Zeitnot bei uns. Was hören wir? Ich habe keine Zeit. Mangel an Zeit. Und wir haben sogar den irrsinnigen Gedanken, dass der, der viel zu tun hat, wichtig ist. Der ist etwas wert. Wer sagt, ich habe viel zu tun, der ist gefragt. Ja. Kennzeichen von uns, vom Mangeldenken sind, dass wir Sorgen haben. Furcht, Anspannung, Gier, Panik, Hilflosigkeit und vor allem eins, immer Angst, zu kurz zu kommen. Das ist das Waisendenken. So wie Maria Brian manchmal sagt, ich, mich, meiner, mir, bitte, Herr, segne uns vier. Leider ist das oft in unserem Denken hinein so. Alles dreht sich einfach um uns selber und um unsere Bedürfnisse. Aber in Römer 8,15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet. Wir müssen uns auch nicht fürchten, zu kurz zu kommen, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Wir alle sind eigentlich mit einem weisen Herzen geboren. Seit Adam und Eva ist dieses Denken in uns wie verwurzelt, aber Jesus möchte uns frei machen. Er hat uns frei gemacht von der Knechtschaft und er möchte, dass wir als Söhne und Gottes, als Söhne und Tochter Gottes leben. Wir sind geprägt von diesem weisen Denken, aber er möchte uns mit einem neuen Denken ausrüsten. Und wir sehen uns mal an, wie ist denn der Weise? Ein Weiser ist jemand, der kein Zuhause hat, der nirgendwo eigentlich geborgen ist, wo der Schutz hat, Sicherheit hat. Er fühlt sich einsam, verlassen. Er muss für sich selber sorgen. Wer sorgt denn für mich, wenn ich keinen Vater habe? Er ist besitzlos und orientierungslos. Ja, und auch eins, er hat immer einen Kampf loszulassen, zu vertrauen. Ein Weise kämpft mit dem zu vertrauen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses auch kennt. Also ich kenne dies von meinem eigenen Leben. Ich habe vor einiger Zeit mal ein bisschen die Tagebücher, so, wo ich Gebetstagebücher durchgeschaut und habe gesagt, um Himmels Willen, was habe ich bloß für einen Kampf gehabt. Es war richtig ein Kampf, wo ich gemerkt habe, in dieser Zeit, wo einfach etwas in mir wollte vertrauen und dachte auch, im Verstand habe ich schon vertraut, aber das Herz, dass dieses Herz überhaupt in dieses Vertrauen hineingekommen ist. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir dort geholfen hat. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob wir wirklich wir können auch als Christen, sind wir klar gerettet, aber wir können immer noch in dieser weisen Mentalität einfach leben. Und Gott möchte wirklich etwas anderes für uns. Er hat einen besseren Plan und er möchte, dass wir dort hineinkommen, dass wir nicht mehr für uns selber sorgen. Und ein Sohn muss sich auch nicht beweisen, dass er zur Familie gehört. Er muss nichts dafür tun. Er ist einfach ein Kind Gottes. Und auch meine Kinder zum Beispiel, die müssen ja nicht fragen, können wir uns an den Mittagstisch setzen. Die bedienen sich auch schämungslos an jeder Schublade, im Kühlschrank, Keller, alles, was dort ist. Und das ist auch gut so. Sie wissen, dass für sie gesorgt wird. Und wir haben einen Vater, der auch für uns sorgt. Ich sorge doch für meine Kinder nicht besser als Gott für mich, für uns. Und wie schnell kommen wir in das Waisendenken hinein, dass wir denken, Gott sorgt nicht für uns. Wenn wir nämlich dann aus unserem eigenen Kraft, aus unserem eigenen Sein, unserem Mangel abhelfen, dann ist das ungesund und zerstört uns. Wenn wir aber lernen, Gott zu vertrauen, zu warten und denken, Gott ist ein guter Gott, er hat gute Gedanken und er sorgt für mich, er will meine Bedürfnisse stillen, dann wird jeder Segen wirklich ein Segen für uns. Aber wichtig ist, dass wir uns zuerst einfach bewusst sind, wir sind abhängig von ihm. Wir müssen uns nicht selber für uns sorgen. Gerade bei uns hier im Westen, wir sind ja extrem materialistisch geprägt. Alles muss immer noch größer werden, schneller, besser, schöner. Und wir nehmen gar nicht wahr, welch hohen Preis wir zahlen. Wie viele Seelen hier bei uns auf der Strecke bleiben? Jeder materielle Segen ohne Beziehung ist nämlich Armut. Afrika ist vielleicht materiell arm, aber in so vielem reicher als wir. Wir können ihnen sicher in manchen Sachen helfen, aber wir können auch viel von ihnen lernen. Die Menschen dort, die sind materiell arm, aber so beschämend großzügig. Sie sind materiell arm, aber so beschämend dankbar. Sie sind materiell arm und trotzdem oft viel glücklicher und herzlicher als die Menschen hier. Wir sind materiell reich und trotzdem in so vielen Beziehungen beschämend arm. Dort werden die Beziehungen nicht auf dem Altar von dem Leistungsdenken geopfert. Und ich frage mich in dieser Hinsicht, wer ist das Entwicklungsland? Ja, reduzieren wir Gott und unsere Beziehung zu ihm bitte nicht auf das, was wir von ihm bekommen. Weil das größte Geschenk ist unsere Beziehung zu ihm. Das größte Geschenk ist er selber, seine Gegenwart. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Aber wir müssen nicht sterben, damit wir irgendwo zu Hause sind. Weil er gesagt hat, ich komme zu euch. Er hat seine Liebe darin bewiesen, dass er in uns wohnen will. Und ich möchte dort auch Johannes 14 lesen, 18 bis 20. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Und ihr in mir und ich in euch. Wir haben ein Zuhause bei ihm. Wir haben ein ewiges Zuhause bei ihm. Wir sind keine Waisen. Und all unsere Beziehungen, all unsere Verhältnisse zueinander zeigen auch, ob wir immer noch in diesem Waisengeist sind. Und ich möchte heute ein paar Punkte anschauen, wie wir diesen weisen Geist erkennen können. Gerade in unseren Beziehungen zueinander. Versuche ich immer noch andere zu kontrollieren, zu manipulieren, damit sie meine Bedürfnisse stillen, damit sie auf das eingehen, wo ich vielleicht noch einen Mangel habe. Oder kann ich den anderen bedingungslos lieben, ohne Vorbehalte, weil ich weiß, dass ich geliebt bin? Kann ich dem anderen begegnen, ohne dass ich einfach dass ich nur meinen Vorteil suche? Ein Weiser steht nämlich immer in Rivalität mit dem anderen. Vergleicht sich und er steht in Gefahr, entweder in irgendwelchen Minderwertigkeitsgefühlen zu versinken oder er möchte allen beweisen, dass er besser ist als andere. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin kostbar gemacht von meinem Gott, dann brauche ich nicht, mich mit anderen zu vergleichen. Dann brauche ich auch nicht eifersüchtig zu sein und neidisch. Ein Weiser lächelt immer noch nach Anerkennung, nach Akzeptanz von anderen, weil er nicht gelernt hat, von der Abhängigkeit vom Herrn und Gott zu leben. Von dem zu leben, was der Vater zu mir gesagt hat, nämlich: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Und diese Bestätigung macht dich frei, die Bestätigung immer von anderen zu suchen. Gerade auch unser Umgang mit Fehlern zeigt auch, wie wir eben, ob wir noch einen Waisengeist haben oder nicht. Ein Weise ist kritisch und unbarmherzig. Anderen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber. Und ich denke, gerade das ist manchmal auch gar nicht so einfach, sich selbst zu vergeben. Sich selbst gegenüber barmherzig zu sein. Ein Weiser hat Angst, Fehler zu machen, und darum versteckt er sie. Er will sie zudecken, er will sie verstecken, sich verteidigen, oder er geht auf Anklage, stellt andere bloß. Und es haben immer die anderen Schuld an meinen Umständen, an meinen Nöten. Ein Weiser denkt immer, er ist im Recht. Ein Sohn weiß, es gibt nur einen, der perfekt ist, und das ist Jesus. Und ein Sohn lebt aus dieser täglichen Gnade, aus der täglichen Vergebung. Er kann mit sich selber gnädig sein. Und weil er so viel Gnade und Erbarmen empfangen hat vom Herrn, kann er auch mit anderen barmherzig und gnädig sein. Er weiß, Fehler passieren und aus Fehlern lernt man. Diese braucht man nicht zu verstecken, man muss sich nicht rechtfertigen, weil man weiß, ich habe ja die Gerechtigkeit von Gott empfangen. Wie reagiere ich auf Ermahnung? Ein Waisenherz hat einen Geist der Unabhängigkeit und widersteht einfach der Korrektur. Korrektur von anderen, aber auch Korrektur vom Vater. Er hat Mühe, Korrektur anzunehmen und sich wirklich einfach auch verändern zu lassen. Ein Weise reagiert mit Rebellion, beleidigt, schnell verletzt, zieht sich zurück, reagiert mit Wut oder Unverständnis, Gegenkritik, und rebelliert. Ein Sohn kann Ermahnung im Lichte vom Wort Gottes prüfen. Er nimmt die Ermahnungen an. Er ist bereitwillig, das auch umzusetzen. Er ist dankbar, dass überhaupt jemand ihm vielleicht etwas sagt, wo er vielleicht einen blinden Fleck hat. Seine Identität ist ja von dem nicht abhängig. Seine Identität ist fest und darum braucht er auch nicht sich zu entschuldigen und irgendwo kann er mit Ermahnung ganz anders umgehen. Er ist froh, dass er einen guten Weg einschlagen kann, dass er vielleicht eben Hilfe bekommt. Weisheit nämlich lässt sich etwas sagen. Ich habe dort auch verschiedene Blätter dort ausgedruckt, wo einfach auch noch mehr zeigen, was ist ein Waisengeist und der Geist von der Sohnschaft. Auch gerade in unser Selbstbild, wo dort sehr geprägt ist, unser Gottesbild, unsere Beziehung zum Gesetz. Und wer noch ein Blatt mitnehmen möchte, kann das machen. Wer weiß nicht, wie viel das, wenn es zu wenig habe, kann ich immer noch kopieren dann. Ja, unsere Beziehungen werden geschwächt, wenn wir im Weisen Geist leben. Wie können wir nun verändert werden? Als erstes muss diese Waisenmentalität entlarvt werden. Ich glaube, wir sind alle so in unserem Denken und in unseren Lebenswegen teilweise fast eingefahren, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, wo wir im Alltag teilweise als Waisen leben. Es muss entlarvt werden, diese Mentalität, und wir müssen erkennen, es ist nicht normal, wenn wir als Kinder Gottes immer noch wie Waisen leben. Das ist nicht unsere Berufung. Wir sind nicht dafür geschaffen, in diesem Waisengeist gefangen zu bleiben, sondern er möchte uns frei machen, dass wir wirklich in dem leben, wie Gottes Kinder, wie Söhne und Töchter von Gott leben. Ein Waisenherz kann man ja nicht einfach rauswerfen. Es muss ersetzt werden. Und als erstes gilt es auch einfach eine Entscheidung zu treffen, dass ich mein Herz öffne, dass ich meine Schutzmauern, die ich vielleicht um mich herum aufgebaut habe, dass ich die aufgebe und Gottes Vaterliebe in mein Herz hineinlasse. Gerade Herzen, die verletzt worden sind, die enttäuscht worden sind, da braucht es manchmal viel, wieder zu vertrauen, auch Gott zu vertrauen. Aber er möchte dir mit seinem Vaterherzen begegnen. Aber er wartet darauf, dass wir unsere Herzen öffnen für ihn. Wir müssen unsere Gedanken und Worte dem Wort Gottes anpassen. Ungläubige und problemorientierte Gedanken und Worte, die berauben uns von dem, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Sie berauben uns unseres Erbes. Sie geben nämlich dem Teufel Anrecht, uns zu berauben. Und als Söhne sollten wir ein anderes Denken haben, nicht einfach auf uns gerichtet, nicht auf unsere Stärken oder auf unsere Schwächen, sondern wir sollten in den Dimensionen vom Vater denken. Und seine Dimensionen sprengen unseren Verstand. Seine Dimensionen sind größer als unser Denken. Auf was oder wen blickst du? Was oder wer kann dich prägen? Die Wahrheit, das Wort Gottes, oder glauben wir immer noch den Lügen des Teufels, der uns anklagt, der uns fertig machen möchte, der uns immer wieder unsere Schwächen, unsere Nöte zeigt, der unseren Blick gefangen hält auf alles Irdische, was um uns herum ist? Oder glauben wir dem himmlischen Vater? Nehmen wir das an, was er über uns sagt, dass wir gerecht sind, dass wir heilig sind, dass wir von ihm geliebt sind, dass er gute Pläne hat? Sein Reich ist nämlich ein Reich von der Fülle. Ich möchte noch in Kolosser 2, 8 bis 10 lesen. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Alles, was wir brauchen, ist in Jesus Christus vollkommen dort. Er ist die ganze Fülle. Und wenn du glaubst, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn du wirklich in deinem Herzen glaubst, dass er alle Kraft hat, wenn du glaubst, dass er alle Weisheit hat, wenn du glaubst, dass du sein Kind bist und von ihm unendlich geliebt, dann ist das genug gegen jeden Art von Mangel. Dann ist das genug gegen jede Art von Minderwertigkeit. Dann ist das genug und reicht absolut aus für alle unsere Nöte. Mach es zu deinem Beruf, zu empfangen. Von ihm zu empfangen aus seiner Fülle. Sei nicht dumm oder stolz, wenn du das Erbe verzichtest, auf das Erbe, was er uns gegeben hat oder geben möchte. Empfange von ihm. Bist du bereit, deine Kontrolle abzugeben, Gott wirklich Gott sein zu lassen in deinem Leben? Wenn wir unser Leben unabhängig von ihm leben wollen, alles selber machen wollen, dann kann er auch nicht unser Vater sein. Gott vertrauen bedeutet, dass ich aufgrund von seinem Wort mutig Schritte gehe. Dass ich gehorsam bin, dass ich meine eigene Stütze ablege. Und es bedeutet auch, dass wir vielleicht aufhören, Entschuldigungen hervorzubringen Mose sagte, ich kann nicht reden. Jeremia sagte, ich bin zu jung. Die Israeliten sagten, wir sind Heuschrecken. Was haben wir für Entschuldigungen? Immer wieder mal. Ich glaube, jeder von uns ist immer wieder herausgefordert vom Wort Gottes. Immer wieder herausgefordert von dem, was er sagt, dass wir kindlich glauben. Und da, wo du heute entdeckt hast, ich lebe eigentlich noch in diesem weisen Geist. Ich lasse mich von Lügen beehren, beeinflussen. Da können wir umkehren. Da können wir heute sagen, Vater, ich möchte deiner Wahrheit glauben. Ich möchte meinen Blick wegheben von mir selber, von meinen eigenen Umständen, von dem, was ich vielleicht in mir sehe, und glauben, was du von mir sagst. Glauben, was du siehst und was du bekennst. Immer wieder Vertrauen auf Gott und sein Wort. Und heute feiern wir zusammen das Abendmahl. Das soll uns das Bewusstsein stärken für das, was er eigentlich für uns getan hat. Er hat uns durch das Abendmahl in einen neuen Bund hineingenommen. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind nicht mehr Waisen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Vergebung von aller Sünde. In seinem Tod ist auch unser alter Mensch gestorben. Wir sind neu gemacht in ihm. Wir sind frei von der Sünde, frei von Strafe, frei von Verdammnis, eingesetzt als Erben Gottes. Wir haben Zugang zu seiner herrlichen Gegenwart und das in aller Ewigkeit. Und das Abendmahl ist nicht nur einfach ein Erinnerungsmahl, sondern es soll vielmehr eine Einladung sein. Eine Einladung, in diese Erfahrungen einzutreten. All das im Glauben anzunehmen, was er für uns getan hat am Kreuz. Und das wollen wir jetzt einfach auch zusammen machen. Wir wollen feiern, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir Kinder Gottes sind und dass das nicht aus uns heraus, aus unserer Anstrengung, sondern aus Glauben können wir all das aus Gnade empfangen. Wir müssen uns nicht anstrengen. Es ist ein Geschenk. Und so wollen wir dieses jetzt auch einfach zusammen machen, zusammen das Abendmahl feiern. Peter wird uns dort hineinleiten. Ich möchte zum Abschluss aber noch beten. Ich danke dir, Vater, dass du der Gott bist. Der Vater ist über alles. Der einzig wahre Vater. Und danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du jede Sklavenmentalität, jeder Waisengeist entlarvst und dass du uns freisetzt. Dass du nicht möchtest, dass wir unter unserem Potenzial drunter leben. Dass wir gefangen sind von unserem eigenen Denken, von unseren eigenen Gedanken, wie wir die Welt sehen, von Umständen, sondern dass wir einfach alles ablegen. Dass wir uns selber zu dir hinlegen und sagen, wir wollen dir vertrauen, Vater. Wir wollen unser Leben dir hinlegen, Vater. Wir wollen empfangen, was du uns heute schenken möchtest, von deiner ganzen Fülle, wo du vor uns getan hast am Kreuz. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast und wir in dir keinen Mangel haben an irgendetwas, weil du wirklich die Fülle von allem bist, was unser Herz braucht, was wir in unserem Leben brauchen. Danke, dass du einfach heute Morgen einfach uns freisetzt, dass du entlarvst, aber dass du uns auch Gnade gibst, dir zu vertrauen, unsere Gedanken mit deinen Gedanken umstimmen zu lassen, uns prägen zu lassen von dem, was du denkst. Und so wollen wir jetzt einfach auch empfangen von dir. Amen.